Herzlich willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Wir haben da heute ein wirklich faszinierendes Quellenmaterial für dich vorbereitet.
Ja, hallo auch von mir. Und oh ja, faszinierend ist fast noch untertrieben.
Absolut. Wir haben uns nämlich durch die detaillierten Notizen aus Session 6 von Dr. John Waltons Vorlesungen über das Buch Hiob gearbeitet.
Ein echter Klassiker, aber eben völlig neu betrachtet.
Genau. Und unsere Mission für heute ist es, die wahre Absicht und diesen tieferen Zweck von diesem, uralten Text zu entschlüsseln. Und um das zu tun, für dich, der du uns gerade zuhörst, müssen wir direkt zu Beginn mit einem der, ich würde sagen, größten und hartnäckigsten Vorurteile der Literaturgeschichte aufräumen.
Oh ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist nämlich echt ein riesiges Missverständnis.
Richtig, weil die meisten Menschen, die von Hiob hören, die denken doch sofort, okay, das ist diese ultimative, deprimierende Geschichte über unbegreifliches menschliches Leiden.
Genau, der Typ, der alles verliert und dann halt von Gott auf die Probe gestellt wird.
Exakt so. Aber, und das ist der Punkt, der mich beim Lesen der Quellen wirklich umgehauen hat, Hiob steht in dieser ganzen Geschichte eigentlich gar nicht vor Gericht.
Mhm.
Und das ist noch viel verrückter. Im absoluten Kern geht es in diesem Buch überhaupt nicht um das Thema Leiden.
Krass, oder?
Es ist der Wahnsinn. Es geht nämlich viel mehr um Gott selbst.
Ja, und das ist ein massiver Paradigmenwechsel. Besonders dann, wenn man wie die meisten von uns mit dieser traditionellen Interpretation aufgewachsen ist.
Absolut, ja.
Notizen da sehr präzise, dass das Leiden in diesem Text, also in der ganzen Geschichte, lediglich der Katalysator ist. Es ist nicht das zentrale Thema.
Okay, warte. Nur der Katalysator?
Genau. Das Buch Hiob gehört ja zur sogenannten Weisheitsliteratur. Das heißt, es ist kein historischer Tatsachenbericht über einen Mann, der einfach nur einen richtig, richtig schlechten Monat hatte.
Ein furchtbarer Monat, ja.
Ein katastrophaler Monat. Aber nein, es ist vielmehr ein zutiefst philosophisches Konstrukt. Es soll eigentlich untersuchen, wie das Universum moralisch strukturiert ist.
Okay. Lass uns das für unseren Zuhörer mal ein bisschen aufdröseln.
Gerne.
Wenn das Buch also nicht von Hiobs persönlichem, schrecklichem Leiden handelt, wovon dann? Also um das zu greifen, müssen wir uns ansehen, wie wir über die Person an der absoluten Spitze denken, wenn das pure Chaos ausbricht. Die Führungsriege sozusagen.
Richtig. Ich stelle mir das immer wie so einen alten mechanischen Verkaufsautomaten vor.
Oh, ein Verkaufsautomat. Okay, erzähl weiter.
Ja, schau mal. Du wirfst oben eine Münze ein. Sagen wir mal, du verhältst dich moralisch richtig. Du tust Gutes in deinem Leben.
Mhm.
Und du erwartest dann natürlich, dass unten exakt das herausfällt, wofür du bezahlt hast. Also ein reibungsloses, erfolgreiches Leben. Ganz simpel, Ursache und Wirkung.
Ja, das beschreibt eigentlich perfekt das theologische Standardgedankenmuster des alten Orients.
Echt? Gab es dafür einen Namen?
Ja, die sogenannte Vergeltungstheologie.
Vergeltungstheologie, okay.
Genau.
Die Grundannahme der damaligen Welt und ehrlich gesagt auch oft noch unserer heutigen Welt, wenn wir mal ehrlich sind, lautet ganz einfach, die Götter belohnen die Guten und bestrafen die Bösen.
Das klingt sehr nach diesem Automaten.
Ist es auch. Es ist ein vertragliches, fast schon rein transaktionales Verhältnis. Du gibst mir was, ich gebe dir was.
Aber wenn das Universum wirklich nach diesem simplen Automatenprinzip funktioniert, dann stellt sich doch eine enorme Herausforderung, sobald völlig unverdiente Menschen massiv leiden.
Genau, das ist der Knackpunkt.
Weil der Automat dann plötzlich unsere hart verdiente Münze schluckt und uns stattdessen das Ding direkt auf den Fuß fällt.
Ja, eine schöne Metapher. Und genau hier greift auch die Analyse von Walton.
Stell dir vor, du schaust dir ein riesiges globales Unternehmen an, das gerade, in eine existenzielle Krise stürzt. Wenn die Dinge auf der untersten Ebene komplett schief gehen, dann fangen die Leute ja nicht an, das Reinigungspersonal verantwortlich zu machen.
Nein, natürlich nicht.
Sie blicken nach ganz oben. Sie hinterfragen die Unternehmenspolitik des CEOs.
Mhm.
Man fragt sich doch, sag mal, wie führt dieser Typ eigentlich den Laden? Was ist hier die eigentliche Strategie? Und exakt das passiert laut unserer Quelle im Buch Hiob mit Gott.
Richtig. Der Fokus verschiebt sich also komplett von der individuellen Tragödie auf so eine Art systemische Prüfung.
Eine systemische Prüfung, das gefällt mir.
Ja, weil es darum geht, Gottes Strategien zu evaluieren. Also wenn wir annehmen, dass Gott gut und allmächtig ist, warum, und das ist die große Frage, warum existiert dann diese krasse Diskrepanz zwischen moralischem Verhalten und dem, was den Menschen tatsächlich widerfährt?
Das ist die Frage aller Fragen, oder?
Ja, absolut. Das Buch Hiob stellt Gottes Vorgehensweisen in der Welt quasi direkt auf den Prüfstand.
Krass.
Es fragt ganz nüchtern, ob das System, nach dem der CEO, um bei deinem Bild zu bleiben, das Universum lenkt, überhaupt irgendeinen Sinn ergibt oder ob es vielleicht fundamental fehlerhaft ist.
Okay, aber wenn Gottes Unternehmenspolitik hier auf dem Prüfstand steht, dann frage ich mich, wer bringt dann bitteschön die Klagen vor?
Gute Frage.
Weil laut den Quellen gibt es da wohl zwei völlig gegensätzliche Anklagen, die gegen ihn erhoben werden.
Ja, zwei völlig unterschiedliche Perspektiven.
Genau. Und die erste kommt von einer Figur, die, glaube ich, oft ziemlich missverstanden wird, dem sogenannten Herausforderer.
Oh ja. Und da müssen wir direkt am Anfang ein bisschen ausholen. Wir befinden uns in dieser Szene in einer Art himmlischen Gerichtssaal.
Okay, Gerichtssaal.
Gott lenkt die Aufmerksamkeit auf Hiob und beschreibt ihn als den gerechtesten aller Menschen. Er sagt quasi, niemand ist so makellos wie dieser Kerl.
Er prahlt richtig mit ihm.
Genau. Und dann tritt der Herausforderer auf. Mhm. Und hier müssen wir kurz historisch werden, weil das wichtig ist.
Ja, bitte.
Im altorientalischen Kontext ist dieser Satan oder besser gesagt Ha-Satan im Hebräischen eben nicht der rotgehörnte Teufel der modernen Popkultur, den wir alle im Kopf haben.
Also nicht der Typ mit der Mistgabel.
Nein, überhaupt nicht. Der Begriff bedeutet wörtlich übersetzt eher der Ankläger oder der Widersacher.
Ah, okay.
Seine Rolle ähnelt in diesem himmlischen Rat eher der eines kritischen Wirtschaftsprüfers oder, ja, eines Staatsanwalts.
Ein himmlischer Wirtschaftsprüfer, das ist gut.
Ja, er ist nämlich nicht da, um einfach nur Böses zu tun. Er ist da, um Schwachstellen im System aufzudecken. Das ist sein Job.
Und dieser himmlische Wirtschaftsprüfer, der stellt dann diese absolut entscheidende Frage. Er behauptet ja nicht, dass Hiob irgendwie heimlich ein Krimineller ist, oder?
Nein, gar nicht.
Er fragt vielmehr, und das ist so ein starker Satz, in den Notizen, dient Hiob Gott umsonst?
Ja, und diese scheinbar so simple Frage, die zielt auf das absolute Fundament von Gottes Politik ab.
Weil sie alles in Frage stellt.
Richtig. Der Herausforderer argumentiert nämlich, wenn Gott rechtschaffene Menschen ununterbrochen mit Gesundheit, mit Reichtum, Erfolg und Sicherheit überhäuft, was macht er dann eigentlich?
Er kreiert ein systemisches Risiko.
Exakt. Er züchtet nämlich keine wahren Gläubigen. Er züchtet Söldner.
Wow. Söldner, das ist echt ein erschreckend logischer Punkt, wenn man mal drüber nachdenkt.
Mhm.
Weil wenn das System wirklich wie so ein Verkaufsautomat funktioniert, dann haben die Menschen doch ein massives Hintergedankenmotiv.
Natürlich haben sie das.
Sie lieben dann ja gar nicht mehr die Gerechtigkeit um der Gerechtigkeit willen. Sie lieben einfach nur noch den Output, also die Belohnung, die am Ende unten rausfällt.
Genau das ist das Problem.
Weißt du, wir kennen das ja auch aus der modernen Psychologie. Wenn du jede eigentlich intrinsisch motivierte Handlung von außen richtig stark belohnst, dann zerstörst du irgendwann diese innere Motivation.
Ja, der sogenannte Korrumpierungseffekt.
Genau. Das ist, als würdest du deinen Kindern jedes Mal 5 Euro geben, wenn sie ein Buch lesen. Sie lernen nicht das Lesen zu lieben.
Nein, sie lernen das Geld zu lieben.
Richtig. Die Menschen werden zu reinen Opportunisten. Der Herausforderer sagt Gott also im Grunde direkt ins Gesicht, hey, deine Politik der Belohnung, die korrumpiert diese wahre Rechtschaffenheit, die du doch eigentlich fördern willst.
Ganz genau. Und Dr. Walton verweist in seinen Vorlesungsnotizen auch darauf, dass wir ein ganz ähnliches Muster dieser Art von Prüfung schon mal gesehen haben.
Wo denn?
In Genesis 22, bei der Geschichte von Abraham und Isaak.
Ah, okay. Ja, die Geschichte kenne ich.
Da geht es nämlich ebenfalls um genau diese Entflechtung von Motiven. Liebt der Mensch den Geber oder liebt er eigentlich nur die Gaben?
Das ist halt.
Ja, und der Herausforderer im Buch Hiob zweifelt deshalb nicht Gottes Natur an. Er sagt nicht, Gott, du bist an sich böse. Er zweifelt Gottes Methoden an.
Mhm.
Er diagnostiziert quasi, dass eine durchgängige Belohnungspolitik eine wahre, interessenlose Frömmigkeit schlichtweg unmöglich macht.
Also was bedeutet das alles jetzt? Gott steckt hier in einer massiven Zwickmühle.
Einer riesigen, ja.
Wenn es laut dem Herausforderer also eine furchtbare Politik ist, gute Menschen einfach immer nur zu belohnen, weil es ihre Motive verunreinigt, was bleibt Gott dann noch übrig?
Nicht viel.
Er muss die Belohnungen wegnehmen, um das System wirklich zu testen.
Genau das muss er tun. Und das ist echt der Wahnsinn. Das führt uns direkt zur zweiten Anklage, die nämlich aus der exakt entgegengesetzten Richtung kommt.
Ja, jetzt wird's heftig.
Die Schutzmauer um Hiob wird nämlich komplett niedergerissen.
Oh Mann.
Dieses Moments unterschätzen, wenn wir das lesen.
Hiob verliert ja nicht nur mal eben seinen Job oder ein bisschen Geld an der Börse.
Nein, es ist die totale Zerstörung.
Absolut. Seine gesamten Herden werden geraubt. Seine Diener werden getötet. Und das ist das Schlimmste, in einem katastrophalen Sturm stürzt das Haus über all seinen Kindern ein.
Einfach unvorstellbar.
Und schließlich wird er selbst noch von diesen extrem schmerzhaften Geschwüren überzogen. Er sitzt buchstäblich in der Asche seiner komplett zerstörten Existenz. Das ist ein Maß an Verlust und Trauer, das wir uns heute kaum ausmalen können.
Und aus dieser absoluten Trostlosigkeit heraus reicht Hiob dann seine eigene Anklage ein.
Genau.
Er weigert sich nämlich, wie es seine Freunde tun, die da auftauchen, irgendeine erfundene Schuld einzugestehen, nur um dieses Automatenprinzip irgendwie zu retten.
Ja, seine Freunde sagen ja, du musst was falsch gemacht haben.
Genau. Wirf noch eine Münze ein, entschuldige dich, dann wird alles wieder gut. Aber Hiob sagt nein. Er konfrontiert Gott direkt und sagt, ist es wirklich eine gute Idee, gerechte Menschen leiden zu lassen?
Mhm.
Er sagt quasi, hey, ich habe nach deinen Regeln gespielt. Es ist absolut ungerecht und unbarmherzig, mich hier so zu zerstören.
Ja, und das ist total nachvollziehbar. Für Hiob ergibt die moralische Architektur der Welt einfach gar keinen Sinn mehr.
Wie sollte sie auch?
Eben. Aus seiner Perspektive ist die Politik, die Gerechten der völligen Willkür und so einem Leid zu überlassen, einfach der absolute Beweis für ein fehlerhaftes, wenn nicht sogar grausames Management des Universums.
Er verlangt eine Erklärung.
Er verlangt eine Erklärung für dieses systemische Versagen, ganz genau.
Und hier, mein lieber Zuhörer, hier wird es wirklich interessant.
Oh ja.
Denn wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten, dann sehen wir das gewaltige philosophische Paradoxon, in dem Gott hier gefangen ist.
Es ist eine echte Falle.
Absolut. Auf der einen Seite steht dieser Herausforderer und sagt, Gott, es ist falsch, die Gerechten zu belohnen, denn das macht sie zu berechnenden Heuchlern.
Mhm.
Und auf der anderen Seite sitzt Hiob blutend im Staub und sagt, es ist falsch, die Gerechten leiden zu lassen. Denn das ist blanke Ungerechtigkeit.
Ja.
Was soll der CEO des Universums damit es hier noch tun? Jede Richtung, die er wählt, wird ihm als systemischer Fehler ausgelegt.
Das ist wirklich der intellektuelle Höhepunkt des ganzen Textes. Und um diesen scheinbar unlösbaren Widerspruch irgendwie aufzulösen, müssen wir uns ansehen, was genau der Herausforderer eigentlich bewiesen haben wollte.
Richtig.
Er hat, wie wir schon sagten, nie behauptet, dass Hiob aktiv schlechte Motive hat. Er hat einfach nur argumentiert, dass wir es schlichtweg nicht wissen können.
Mhm. Solange er belohnt wird?
Genau, solange Gott die wahren Motive hinter all diesem schillernden Wohlstand versteckt hält.
Also solange Hiob in seiner Villa lebt, kerngesund ist und seine Herden immer größer werden, kann niemand, also wirklich nicht einmal Hiob selbst, mit letzter Gewissheit sagen, ob er ein Söldner ist oder nicht.
Exakt. Und Wolton betont hier in seinen Quellen, der einzige logische Weg, die wahre Natur von Hiobs Rechtschaffenheit zu testen und diese Anklage des Herausforderers gegen das System zu widerlegen, ist, die Vorteile restlos zu entfernen.
Er muss ihm alles wegnehmen.
Er muss das Automatenprinzip komplett suspendieren. Und deshalb handelt dieses Buch im Kern nicht vom Leiden an sich.
Das ist so eine krasse Erkenntnis.
Ja, das Leiden ist nur das notwendige Laboratorium sozusagen. Das Buch handelt vielmehr von der Möglichkeit wahrer, unbestechlicher Rechtschaffenheit.
Die Frage ist also, kann ein Mensch das Gute lieben einfach nur, weil es gut ist, selbst wenn es ihn am Ende alles kostet?
Genau das ist die Kernfrage.
Wahnsinn. Das ist ein enormer Perspektivwechsel für unsere Analyse. Aber hey, wir verstehen jetzt vielleicht, warum die Dinge passieren, aber das lindert Hiobs Schmerz in dem Moment überhaupt nicht.
Nein, natürlich nicht. Sein Leid ist unfassbar real.
Die Spannung baut sich dann über Dutzende von Kapiteln auf. Hiob debattiert endlos mit seinen Freunden. Er klagt an, er verlangt Antworten von ganz oben.
Mhm.
Und wie reagiert Gott, wenn er am Ende des Buches endlich das Wort ergreift? Denn er taucht ja wohl kaum in einem schicken Anzug mit einer PowerPoint-Präsentation auf, um mal eben seine Unternehmenspolitik zu erklären.
Schön wär's. Nein, er antwortet aus einem gewaltigen Sturm heraus.
Ein Sturm.
Ja, und genau hier kommt ein weiteres, wirklich großes, hartnäckiges Missverständnis ins Spiel, das Wolton in seiner Vorlesung extrem detailliert zerlegt.
Welches Missverständnis?
Viele Leser und lustigerweise sogar einige Theologen interpretieren Gottes Antwort aus dem Sturm so, als würde er einfach die Machtkarte ausspielen.
Ah, die Machtkarte.
Ja.
So nach dem Motto, pass auf, ich bin der unendliche Schöpfer des Kosmos, ich habe die verdammten Sterne gemacht, du bist nur ein winziger, ahnungsloser Mensch im Staub, also halt jetzt den Mund und misch dich nicht in Dinge ein, die deine Gehaltsklasse übersteigen.
Genau diese Haltung unterstellen ihm viele.
Das hat sich für mich, als ich das früher mal gelesen habe, immer unglaublich unbefriedigend und auch echt kalt angefühlt.
Ja, weil es Gott tatsächlich wie so einen kosmischen Tyrannen wirken lassen würde. Jemand, der Kritik durch schiere Einschüchterung erstickt.
Einfach mundtot macht.
Richtig. Aber Walton argumentiert aus dem Text heraus sehr deutlich, das ist eine gravierende Fehlinterpretation.
Okay.
Gott spielt eben nicht die Machtkarte, er spielt die Vertrauenskarte.
Die Vertrauenskarte?
Ja, wir müssen uns nämlich genau ansehen, wie Gott antwortet und was er Hiob in diesen wahnsinnig poetischen, bildgewaltigen Kapiteln eigentlich zeigt.
Er nimmt ihn ja quasi auf eine Tour durch das Universum mit, oder? So eine Art geführte Besichtigung.
Eine sehr, sehr detaillierte Tour, ja. Gott geht in seiner Antwort interessanterweise gar nicht auf Hiobs spezifische Leiden ein.
Das stimmt, das hat mich immer gewundert.
Er breitet stattdessen die unendliche Komplexität der Schöpfung vor ihm aus. Er spricht von den Fundamenten der Erde, von den Sternbildern, den extrem komplexen Wettermustern und sogar von den Instinkten der wilden Tiere.
Mhm.
Und dann, und jetzt wird es spannend, fokussiert er sich auf zwei mythologische, extrem furchteinflößende Kreaturen. Den Behemoth und den Leviathan.
Okay, da muss ich kurz reingrätschen.
Gerne.
Ist das nicht exakt das Ausspielen der Machtkarte?
Wie meinst du?
Naja, so, schau mal, wie groß meine Monster sind, Hiob. Du kannst nicht mal einen Leviathan an die Angel bekommen, also leg dich besser nicht mit mir an.
Ah, ich verstehe.
Das klingt doch extrem nach purer Einschüchterung, oder nicht?
Auf den ersten Blick vielleicht, ja. Aber da müssen wir das altorientalische Verständnis dieser Symbole heranziehen.
Okay, erklär mal.
Leviathan und Behemoth, das sind nicht einfach nur große Flusspferde oder Krokodile, wie heute manchmal fälschlicherweise behauptet wird.
Kein mutiertes Krokodil?
Nein. In der antiken Literatur repräsentieren diese Kreaturen das absolute Chaos. Also die ungebändigten, wilden und gefährlichen Kräfte des Kosmos.
Oh.
Und indem Gott Hiob diese Wesen zeigt, sagt er nicht einfach, hey, ich bin stärker als sie. Er sagt vielmehr, sieh dir diese Welt an. Sie ist eben kein sicherer, sterilisierter Raum.
Mhm.
Sie beinhaltet Mächte des Chaos und der Zerstörung. Und ich, der Schöpfer, halte dieses unfassbar komplexe, gefährliche Gleichgewicht jeden Bruchteil einer Sekunde aufrecht, ohne dass das ganze System in sich zusammenbricht.
Ah, okay, jetzt fällt bei mir der Groschen. Gott zeigt Hiob also, dass das Universum eben kein simpler Verkaufsautomat ist?
Exakt.
Es ist ein hochkomplexes Ökosystem, in dem ständige Ausgleichsprozesse stattfinden müssen. Das erinnert mich an etwas.
An was?
Stell dir vor, du gehst mit deinem kleinen Kind durch eine total unübersichtliche, extrem dichte Menschenmenge. So auf einem großen Festival oder so.
Okay, ein Albtraum für Eltern?
Absolut. Und du siehst plötzlich, wie sich weiter vorne eine Panik anbahnt. Eine echte Gefahr, die das Kind aufgrund seiner Größe von da unten gar nicht überblicken kann.
Mhm.
Du reißt das Kind plötzlich ganz hart an der Hand in eine völlig andere Richtung, weg von seinem eigentlichen Ziel. Das Kind fängt an zu weinen, es ist verletzt, es fühlt sich total ungerecht behandelt, weil ihm, sagen wir mal, sein Eis oder sein Lieblingsspielzeug aus der Hand gefallen ist.
Ja.
In genau diesem Moment kannst du dich doch nicht hinhocken und die komplexe Dynamik von Massenpaniken und Strömungsmechanik erklären, oder?
Nein, dafür ist überhaupt keine Zeit.
Genau, du sagst einfach, hey, ich bin dein Elternteil, ich sehe hier das große Ganze, das du von da unten nicht sehen kannst, vertrau mir einfach.
Das ist wirklich eine starke Analogie für diesen Beziehungsaspekt der Vertrauenskarte, aber lass mich da auch ein klein wenig gegenhalten, um die theologische Tiefe hier nicht zu schmälern.
Klar, immer her damit.
Die Gefahr bei diesem Eltern-Kind-Vergleich ist nämlich, dass der Schmerz des Kindes über das verlorene Eis ja letztlich trivial ist.
Das stimmt, ja.
Hiob sitzt aber in der Asche seiner toten Kinder. Die Einsätze hier sind nicht temporär und physisch, sondern die sind kosmisch und total existenziell.
Ein massiver Unterschied, da hast du recht.
Gott bittet Hiob also nicht nur um Vertrauen für einen kurzen Moment der Verwirrung in einer Menschenmenge. Er verlangt von ihm dieses tiefe, unerschütterliche Vertrauen in Gottes systemische Weisheit.
Selbst dann, wenn der Schmerz permanent scheint.
Richtig.
Selbst dann, wenn das Leid völlig sinnlos wirkt. Er sagt quasi, vertraust du darauf, dass ich dieses gigantische Geflecht aus Gerechtigkeit, Freiheit, Chaos und Ordnung nach bestem Wissen verwalte, auch wenn dein spezifischer Faden in diesem riesigen Teppich gerade schmerzhaft zerrissen wird?
Wow, das ist ein enorm harter Brocken.
Das ist es.
Es ist eine massive intellektuelle und emotionale Forderung an den Menschen. Aber weißt du, wenn ich darüber nachdenke, dann verändert es eigentlich alles.
Inwiefern?
Naja, wenn Gottes Politik lediglich daraus bestünde, uns willkürlich zu quälen, wie ein Tyrann, dann bliebe uns am Ende ja nur der Zynismus.
Absolut.
Wenn wir aber erkennen, dass er ein Universum lenkt, in dem wahre, unbestechliche Gerechtigkeit überhaupt erst möglich gemacht werden muss, also navigieren zwischen den extremen Anklage des Herausforderers und der Menschen, dann entsteht da zumindest der Raum für echtes Vertrauen.
Und genau das ist das erklärte Ziel dieses biblischen Textes. Es ist ein mentales, theologisches Werkzeug. Dr. Walton schließt seine Analyse auch damit ab, dass Hiob am Ende eben nicht heimgesucht wurde, weil er gesündigt hatte.
Das ist ganz wichtig.
Das Buch bestätigt das sogar ausdrücklich. Hiob hat auch am Ende nicht alle theologischen Antworten auf das Warum bekommen.
Er weiß immer noch nicht von der Wette im Himmel, oder?
Nein, das erfährt er nie. Was er stattdessen bekommen hat, war eine Begegnung mit der grenzenlosen Weisheit Gottes, die schlichtweg ausreichte, um dieses Verkaufsautomatendenken zu zerstören.
Und an dessen Stelle tritt dann eine fundierte, nicht transaktionale Beziehung.
Genau so ist es.
Wahnsinn. Lass uns das für dich, unseren Zuhörer, noch einmal ganz konkret zusammenfassen. Weil was bringt dir dieses Wissen jetzt für deinen eigenen, oft chaotischen Alltag? Wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, von so einer unaufhaltsamen Flut an negativen Ereignissen überrollt zu werden.
Ja, wenn alles auf einmal schief geht.
Genau, wenn du den Job verlierst, eine schreckliche Diagnose bekommst oder das Leben einfach hart und ungerecht zuschlägt. Und du blickst nach oben und fragst dich unweigerlich, warum ich? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich nicht genug Münzen in den Automaten geworfen?
Ja, das ist menschlich.
Dann denk an diese tiefgehende Analyse von Hiob zurück.
Befreie dich von der Last der Vergeltungstheologie. Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass jedes Unglück eben keine direkte, persönliche Bestrafung für einen versteckten Fehler ist.
Das ist so befreiend, das zu hören.
Ja, das Universum arbeitet schlichtweg nicht mit dieser simplen Buchhaltung.
Es ist vielmehr eine Einladung, würde ich sagen. Eine Einladung, die eigenen Motive mal einem knallharten Audit zu unterziehen.
Ein gutes Wort dafür.
Eine Gelegenheit zu prüfen, ob man das Gute in der Welt liebt, weil es an sich gut ist, oder eigentlich nur, weil es einem persönliche Vorteile bringt. Und vor allem ist es doch die Herausforderung, in völlig unübersichtlichen, schmerzhaften Zeiten Vertrauen in die kosmische Unternehmensführung zu setzen, anstatt diesem giftigen Sog des Zynismus nachzugeben.
Das hast du schön gesagt. Wahre Rechtschaffenheit und wahrer Charakter zeigen sich nämlich nicht dann, wenn das Leben reibungslos funktioniert.
Nein, das ist einfach.
Sie zeigen sich exakt in dem Moment, in dem alles zusammenbricht und du dich entscheidest, trotzdem an deinen moralischen Werten und deinem Vertrauen festzuhalten.
Ein perfektes Schlusswort zur Analyse. Aber bevor wir das heute für dich abschließen, möchte ich dich noch mit einem letzten, ziemlich provokanten Gedanken entlassen, der, naja, direkt auf dem aufbaut, was wir heute aus den Quellen besprochen haben.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Denk mal intensiv darüber nach, du, der du uns gerade zuhörst. Wenn wahre, absolut unkorrumpierte Rechtschaffenheit wirklich nur dann existieren kann, wenn absolut keine Belohnung in Aussicht steht, wie uns das Buch Job heute so eindrücklich lehrt, untergräbt dann die ständige theologische Fixierung auf eine spätere himmlische Belohnung im Jenseits nicht eigentlich die Reinheit unseres Handelns hier und heute?
Oh, das ist ein starker Punkt.
Oder? Machen uns diese ständigen Versprechungen auf ein ewiges Paradies für gutes Verhalten am Ende alle wieder zu genau den berechnenden Söldnern, vor denen der Herausforderer so eindringlich bewarnt hat?
Da schließt sich der Kreis.
Ein Gedanke, über den man definitiv in einer ruhigen Minute mal ausgiebig nachdenken sollte. Das war unsere Betrachtung für heute. Bleib neugierig.